Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Eine 4 mit 12 Nullen, 4 Billionen Dollar, so viel Geld will US-Präsident Obama in den nächsten 12 Jahren einsparen. Ein Gesetz mit einem angenehmen Nebeneffekt. Silvio Berlusconi kommt mit einer Vorlage, die vor allem ihm selbst nützt. Und die Sicherheit von Schweizer AKWs. Einschätzungen der Aufsichtsbehörden provozieren die Atomkraftgegner. Guten Morgen, im Studio sind Philipp Schappi und mit den Nachrichten Andrea Jost.
US-Präsident Obama hat in einer Grundsatzrede dargelegt, wie er das Defizit des Staates verringern will. Einerseits müsse massiv gespart werden, auf der anderen Seite wolle er aber auch die Steuern für die Reichen erhöhen und Steuerschlupflöcher stopfen. Beides zusammen, Sparen und neue Steuern, soll in den kommenden 12 Jahren Einsparungen von 4.000 Milliarden Dollar bringen. Die Republikaner kritisierten die Pläne Obamas umgehend. Die Große Kammer des italienischen Parlaments hat ein Gesetz knapp gutgeheißen, das die Verjährung von Straftaten verkürzt. Die Kritiker meinten, das Gesetz diene nur dazu, Regierungschef Berlusconi durch die frühere Verjährung ein paar Gerichtsverfahren zu ersparen. Bevor es soweit ist, muss noch der Senat zustimmen. Eine weitere Hürde könnte der Staatspräsident sein, der auch bei diesem Gesetz zu prüfen hat, ob es verfassungskonform ist. In der Elfenbeinküste hat sich Präsident Ouattara 2 Monate gegeben, um das Land zu befrieden. An einer Medienkonferenz sagte Ouattara, zuerst müssten nun die Soldaten entwaffnet werden, die auf der Seite des abgewählten Präsidenten Gbagbo gekämpft hatten. Man werde damit in der Metropole Abidjan beginnen. Die verheerenden Folgen des Erdbebens im Nordosten Japans beruhten auch auf einer Fehleinschätzung der Regierung. Diese Meinung vertritt ein amerikanischer Wissenschaftler. Die Erdbebenforscher, die für Japans Behörden arbeiten, seien darauf fixiert gewesen, dass an der südlichen Küste des Inselstaates mit einem schweren Beben zu rechnen sei, schreibt der US-Seismologe Robert Geller. Die Möglichkeit eines Bebens im Norden hätten sie völlig vernachlässigt. Die isländische Regierung hat ein Misstrauensvotum im Parlament knapp überstanden mit 32 gegen 30 Stimmen bei einer Enthaltung. Den Misstrauensantrag eingebracht hatte die größte Oppositionsgruppe, die Unabhängigkeitspartei. Dies, nachdem es das isländische Stimmvolk am Wochenende bereits zum 2. Mal abgelehnt hatte, 4 Milliarden Euro Schulden der bankrotten Bank iSafe an Großbritannien und die Niederlande zurückzuzahlen. In der Fußball-Champions League haben sich nach den Rückspielen auch Schalke 04 und Real Madrid für die Halbfinals qualifiziert. Schalke gewann gegen Inter Mailand 2:1 und Real Madrid bezwang Tottenham Hotspur auswärts 1:0. Die Halbfinalpaarungen lauten Real Madrid gegen Barcelona und Schalke 04 gegen Manchester United. Die Börsendaten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.271 Punkten plus 0,1%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 9.624 Punkten minus 0,2%. Der Dollar wird zu 89 Rappen 58 gehandelt, der Euro zu einem Franken 29,54 beziehungsweise zu einem Dollar 44,64. Das Wetter, heute ist es wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten, aber es ist auch mit lokalen Schauern zu rechnen, vor allem in den Alpen. Temperatur im Norden 14, im Süden 18 Grad.
Heute Morgen mit einem Blick in die USA. 4 Billionen Dollar, so viel Geld will US-Präsident Barack Obama in den nächsten 12 Jahren einsparen, um das gigantische Defizit des Landes zu reduzieren. Eine Steuerreform, Einsparungen beim Militär und Änderungen im staatlichen Gesundheitswesen sollen es möglich machen.
We will all need to make sacrifices, but we do not have to sacrifice the America we believe in. And as long as I'm president, we won't.
Wir müssen alle Opfer bringen, aber wir müssen nicht jenes Amerika opfern, an das wir glauben. Obama will also 4 Billionen sparen. Die Republikaner sagen, das sei noch zu wenig. Ich wollte von USA-Korrespondent Peter Vögeli wissen, wer denn jetzt recht hat.
Also, dass gespart werden muss, das ist allen klar. Nur ein Beispiel. Netto zahlen die USA im Moment über 200 Milliarden Dollar Schuldzinsen pro Jahr. Und in 10 Jahren werden es bis zu 800 oder sogar eine Billion sein. Und wenn man das berücksichtigt, dann ist allen klar, wenn nicht etwas passiert, ist der Staat bald nicht mehr handlungsfähig. Die Frage ist allerdings, wo soll man sparen? Die Republikaner sagen, tiefere Steuern für alle, insbesondere auch für Reiche, kurbeln die Wirtschaft an. Das ist ihr aller Heilmittel. Präsident Obama hat einen eher europäischen Ansatz der sozialen Marktwirtschaft. Er sagt, Reichere können durchaus etwas mehr zahlen, denn die Schere zwischen Arm und Reich geht in Amerika immer weiter auseinander. Und Obama will also nicht nur sparen, sondern auch Mehreinnahmen kreieren. Und vielleicht nur in Klammern, es gibt ganz viele merkwürdige Regeln, die Reiche bevorzugen in den USA. So zahlt man beispielsweise nicht auf das ganze Einkommen Beiträge in die amerikanische AHV wie in der Schweiz, sondern nur bis zu einem gewissen Höchstbetrag. Und das bevorzugt natürlich Reiche. Und das System ist bei der amerikanischen AHV nicht besonders sozial, um nur ein Beispiel zu nennen.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass Amerika bei seinen jüngsten Errungenschaften im sozialen Bereich, Stichwort Gesundheitsreform, oder auch bei der AHV, die Sie erwähnt haben, nun Abstriche machen muss?
Also die Obama-Gesundheitsreform, die steht im Moment nicht auf der Traktantenliste, aber im bestehenden Gesundheitssystem insgesamt soll es zu Einsparungen kommen. Also Medicare und Medicaid, die staatlichen Krankenkassen für Ältere und Arme, da sollen in 12 Jahren knapp 500 Milliarden Dollar eingespart werden, auch nach dem Willen von Präsident Obama. Und die Republikaner, die wollen gleich das ganze System kippen und natürlich auch die Gesundheitsreform von Präsident Obama. Aber auch im Obama-Plan kommt also das bestehende Gesundheitssystem zur Kasse.
Und inwiefern ist das, was Obama nun vorgeschlagen hat, politisch auch verbindlich?
Also diese Pläne sind Absichtserklärungen auf 10 bis 12 Jahre von beiden Parteien. Obama hat zwar eine Art Schuldenbremse versprochen, aber richtig konkret wird es im Moment beim Budget 2012 und bei der Schuldenobergrenze, die im Sommer per Gesetz angehoben werden muss, weil sonst die USA ihre finanziellen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen können. Also bei diesen zwei Punkten haben die Republikaner einen Hebel in der Hand, mit dem sie die Demokraten unter Druck setzen können.
Die nächsten Präsidentenwahlen sind noch weit weg, trotzdem wird man das Gefühl nicht so ganz los, hier hat der Wahlkampf schon begonnen.
Ja, dieses Gefühl ist völlig richtig und Präsident Obama hat eine sehr kämpferische Rede gehalten und die Republikaner haben sehr schroff geantwortet. Das ist ein Wahlkampfthema und das Staatsdefizit war bei den letzten Wahlen im November 2010 ein großes Thema. Es wird ein großes Thema 2012 sein. Und last but not least, die Rolle des Staates, wie viel Staat, wie wenig Staat, wie viel Geld soll dieser Staat haben, das ist ein uramerikanisches Thema. Das hat nicht nur die Tea Party aufs Tapet gebracht, sondern das war zum Beispiel im amerikanischen Bürgerkrieg, der fast auf den Tag genau vor 150 Jahren begonnen hat, auch ein sehr zentrales Thema.
Informationen von Peter Vögele aus Washington. Der Processo Breve, der kurze Prozess, so heißt der neueste Streich des italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Es ist ein Gesetz, das unbescholtenen Bürgern ein verkürztes Verfahren gewährt und die entsprechenden Taten würden auch schneller verjähren. Und zu diesen unbescholtenen Bürgern zählt auch Silvio Berlusconi selbst, findet er, Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Gleich 4 Verfahren laufen gegen den italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Das zurzeit bedrohlichste lautet auf Bestechung zur Falschaussage seines ehemaligen Anwalts David Mills. Mit dem gestern nach wochenlangen Tauziehen verabschiedeten sogenannten Processo Breve, also dem kurzen Prozess, dürfte der Regierungschef wieder etwas ruhiger schlafen. Denn der Paragraph besagt, dass bislang Unbescholtene einen verkürzten Prozess erhalten. Wie so üblich im Italien von Berlusconi gilt das neue Gesetz auch rückwirkend. Das heißt, rein zufällig geht auch der Prozess im Fall Mills gegen den Regierungschef sehr bald in die Verjährung. Die Regierung sagt, bloß 0,2% der laufenden Verfahren verjährten wegen des neuen Gesetzes. Die Opposition fragt, weshalb es denn überhaupt nötig sei, wenn nicht zum Schutze von Berlusconi. Die letzte große Hürde, die das Gesetz nehmen muss, ist der Staatspräsident. Der muss jedes Gesetz auf seine Verfassungsmäßigkeit prüfen. Gut möglich, dass er Berlusconi einmal mehr stoppen muss.
Nun in die Schweiz. Würden Schweizer Atomkraftwerke den Absturz eines Flugzeuges unbeschadet überstehen? Ja, sagte Energieministerin Deuss-Leuthard gestern gegenüber Schweizer Radio DRS.
Die Gefahr von Flugzeugabstürzen auf Kernkraftwerken, das ist bei uns im jetzigen Standard bereits drin. Im europäischen Stresstest wird das jetzt erst diskutiert.
Nach den Terroranschlägen von New York vor 10 Jahren hatte das noch anders geklungen. Das alte AKW Mühleberg hätte bei einem Flugzeugabsturz ein Problem, sagte die Atomsicherheitsaufsicht ENSI damals. Die Einschätzung hat sich also geändert und das, obwohl es beim AKW Mühleberg keine bauliche Maßnahme gegeben hatte. Inlandredaktor Christian von Burg.
Vor 9-11 war auf der Homepage des heutigen Nuklearsicherheitsinspektorates ENSI zu lesen:
Der Direktaufprall eines Flugzeuges auf das Reaktorgebäude des Kernkraftwerkes Mühleberg würde dieses beschädigen, den Ausfall von Sicherheitssystemen verursachen und könnte somit zum Schmelzen von Brennelementen führen.
Nach den Terroranschlägen von New York ging das ENSI über die Bücher. Jetzt heißt es auf der Homepage:
Die Ergebnisse lassen den Schluss zu, dass das Kernkraftwerk über einen angemessenen Schutzgrad für einen Flugzeugabsturz verfügt.
Was ist geschehen? Vor dem Terroranschlag habe man eher Handgelenk mal Pi gerechnet, sagt Georg Schwarz, der Vizedirektor des ENSI. Ein Flugzeugabsturz sei damals als sehr unwahrscheinlich angeschaut worden.
Und deshalb hat man schlicht und einfach den Analyseaufwand nicht getätigt und hat dann einfach eine großzügige Zahl genommen. Ich glaube, damals hat man gesagt, in 50% der Fälle versagt das Kernkraftwerk.
Erst später habe man dann die Wucht eines abstürzenden Flugzeugs genauer berechnet und sei zum Schluss gekommen, dass es weniger schlimm sei als angenommen. Für Kritiker der Kernenergie ist dieses Vorgehen symptomatisch für die Arbeit der Aufsichtsbehörde. Außer dem Einbau eines Notsystems habe sich am AKW Mühleberg nämlich nichts geändert. Die Hülle des Atomkraftwerkes sei an der dünnsten Stelle noch immer nur 15 cm stark statt der heute üblichen 70 cm, sagt Jörg Joss von der Gruppe Focus Anti-Atom. Einmal im Jahr werde Mühleberg einen Monat revidiert, sagt Joss, und er befürchte,
dass bei einem möglichen Unfall während der Revision der Reaktordeckel offen ist und da eigentlich das große Schadensausmaß sein könnte.
Auch Rudolf Rechsteiner, einer der hartnäckigsten Atomkritiker, lässt an der Arbeit des ENSI kein gutes Haar.
Man verharmlost alles, was passiert. Es gibt x Beispiele in der Vergangenheit. Und ich meine, es wäre Aufgabe der Aufsichtsbehörden, über die Risiken zu sprechen, statt sie zu verschweigen.
Georg Schwarz vom ENSI weist die Vorwürfe der Kritiker zurück. Man prüfe jetzt die nach Fukushima von den Kernkraftwerkbetreibern eingeforderten Abklärungen und dabei stehe Mühleberg nicht im Zentrum.
Die schweizerischen Kernkraftwerke sind alle unterschiedlich. Jedes Werk hat seine speziellen Vorteile und auch seine speziellen Schwächen. Und das wird jetzt vor den Erfahrungen aus Fukushima vor diesem Hintergrund neu überprüft.
Informieren, wie es um die Sicherheit der Schweizer Atomkraftwerke steht, will das ENSI dann im Mai.
Christian von Burg. In London ist heute Mittag die Generalversammlung des Ölkonzerns BP. Und die Firmenspitze wird sich von den Aktionären viel Kritik anhören müssen. Denn vor rund einem Jahr explodierte im Golf von Mexiko die Ölbohrplattform Deepwater Horizon. Und nicht nur die Umwelt nahm dadurch massiven Schaden, sondern auch die Portfolios vieler Aktionäre. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Koppler.
Die Katastrophe im Golf von Mexiko kommt den Ölkonzern BP teuer zu stehen. Er rechnet mittlerweile mit Kosten in der Höhe von 40 Milliarden US-Dollar. Deshalb musste der Konzern für das vergangene Jahr erstmals seit 18 Jahren einen Verlust ausweisen von fast 5 Milliarden Dollar. Viele Aktionäre sind nun wütend. Sie haben viel Geld verloren. Der Aktienkurs von BP brach nach dem Unfall um über die Hälfte ein und hat sich seither nur zum Teil wieder erholt. Die Wogen an der heutigen Generalversammlung in London dürften also hochgehen. Verschiedene Investoren haben angekündigt, den Jahresbericht von BP abzulehnen. So auch die Schweizer Anlagestiftung Ethos. Sie fordert mehr Informationen von BP, denn
was ich eben nicht beurteilen kann, ist, welche konkreten Maßnahmen jetzt umgesetzt werden, damit solche Unfälle in Zukunft verhindert werden können,
erklärt Ethos-Sprecher Vinzenz Mattis. Ob sich für dieses Anliegen nach mehr Informationen zum Risikomanagement der Gesellschaft eine Mehrheit finden lässt, ist offen. Sicher ist aber, dass damit verschiedene Aktionäre eine Art Misstrauensvotum an die Adresse der BP-Führung senden werden. Diese Firmenführung möchte selber möglichst rasch einen Schlussstrich unter die Ölkatastrophe ziehen. Der neue Firmenchef Robert Dudley ist eifrig damit beschäftigt, die leeren Firmenkasse wieder aufzufüllen. Er verkauft ganze Unternehmensteile für zig Milliarden Dollar. Und er will auch schon bald wieder Tiefseebohrungen im Golf von Mexiko vornehmen. Die Bewilligung der US-Behörden lässt allerdings noch auf sich warten. Derweil versucht Robert Dudley nun auch in Russland richtig Fuß zu fassen mit einem Milliardendeal mit dem russischen Erdölgiganten Rosneft. Das erweist sich allerdings momentan als schwieriges Unterfangen.
Soweit die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte Erich Wies, am Mikrofon Philipp Schapri.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.